Ja, dann auch noch von mir einen schönen guten Morgen, fröhliche Weihnachten. Nicht guten Morgen, sonst immer, wenn ich hier stehe, ist morgen, heute ist Mittag. Einen schönen Tag wünsche ich und wäre ich nur bei fröhliche Weihnachten geblieben. Fröhliche Weihnachten. Ich habe jetzt nicht mehr jedem Hallo gesagt, ich sehe ein paar Gesichter, die ich noch nicht kenne. Ich bin der Felix. Ich darf heute euch die alljährliche Geschichte erzählen, die Weihnachtsgeschichte. Und ja, Harald hat uns gerade schon ein paar Dinge gesagt, mehrere Stellen und ein bisschen gezeigt, dass die Bibel einfach doch an mehreren Stellen darüber spricht, über das freudige Ereignis, an das wir heute denken. Und das Übliche ist natürlich die Geschichte im Lukas-Evangelium, mit dem Kind in der Krippe und den Hirten auf dem Feld und den vollen Herbergen. Aber ich habe mich entschieden, heute stattdessen etwas genauer in den Weihnachtsbericht, vielen Dank, von Matthäus reinzuschauen. Also im Matthäus-Evangelium Kapitel 1, das allererste Kapitel des Neuen Testaments. Und was mich da dieses Jahr ins Nachdenken gebracht hat speziell war, dass Matthäus eben weniger uns die Umstände der Geburt schildert, sondern vielmehr, wer eigentlich die Person ist, die da geboren wurde. Ja? Und das macht ja das eigentliche Wunder aus, nicht wahr? Nicht einfach nur, dass da ein Kind in einem Stall geboren wurde, was natürlich auch nicht üblich ist, sondern wer da im Stall geboren wurde. Ja? Und Christen glauben und feiern eben deshalb diesen Tag, weil wir glauben, dass es Gott selbst ist, der an diesem Tag geboren wurde. Und das ist es auch wert, gefeiert zu werden. Wir haben gerade gesungen, gerade in dem letzten Lied, da hieß es in einer Strophe, er kommt aus seines Vaters Schoß und wird ein Kindlein klein, er liegt dort elend, nackt und bloß in einem Krippelein. Und dann in der dritten Strophe, also das war das Lied 441. In der dritten Strophe, entäußert sich all seiner Gewalt, wird niedrig und gering, nimmt an sich eines Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Ding. Und so wird eben in diesem, wie auch in ganz vielen anderen Weihnachtsliedern, eben auch genau dieser Punkt versucht zu fassen und zu besingen und zu feiern, dass der große Gott, der Sohn Gottes, sich an Weihnachten herabgelassen hat. Wir lesen es hier ausgedrückt eben mit den Worten, er wird ein Kindlein klein, er liegt elend, nackt und bloß dort, er entäußert sich all seiner Gewalt, also er gibt, an dieser Stelle muss man jetzt auf theologische Feinheiten achten, aber in etwa, er gibt seine Macht ab, er gibt sie nicht wirklich ab, er beschränkt sich in dieser Zeit, der Allmächtige, beschränkt sich darauf, ein kleines Kind in einer Krippe zu sein. Er nimmt an sich eines Knechts Gestalt, der Schöpfer aller Dinge. Wer das ist, da an Weihnachten in der Krippe, das macht das Wunder aus. Und da möchte ich mit euch und mit Matthäus heute drüber nachdenken. Denn gerade im Matthäus-Evangelium gibt es da eine interessante Beobachtung. Nämlich teilt sich dieses Kapitel organisch, wer es vor sich hat, und eine Bibel mit Überschriften hat, der wird das sehen, das teilt sich in zwei Teile. Das eine ist ein Stammbaum, das kommt zuerst, und dann eine kurze Geschichte. Und beide diese Geschichten leitet er mit demselben Wort ein. Und die revidierte Elberfelder Übersetzung, die versucht das zum Ausdruck zu bringen, dort heißt es dann in Matthäus 1,1, Buch des Ursprungs Jesu Christi. Und dann in Matthäus 1,18, mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. In meiner Bibel, da steht stattdessen Geschlechtsregister und Geburt, aber dasselbe Wort, interessanterweise Genesis, liegt dem zugrunde. Es gibt ein paar Handschriften, die schreiben statt Genesis, Genesis, aber das ist wirklich so austauschbar, wie es sich anhört. Und damit zeigt er ein bisschen, mit diesem Kind aus zweierlei Sichten können wir diese Frage betrachten, wo kommt der eigentlich her? Wer ist das eigentlich? Und zwar gibt er uns eben zum einen einen menschlichen Ursprung und zum anderen den göttlichen Ursprung. Und ich habe mir das umschrieben mit den Worten, sogar diesen ersten Absatz mit: Er wurde einer von uns. Und den zweiten: Und war doch anders als wir. Und das schlüsselt uns ein bisschen vom Geheimnis dieser Sache auf. Und das möchte ich euch jetzt hoffentlich genauer erläutern. Ja, wie schon gesagt, der erste Abschnitt, also die Verse 1 bis 17, sind ein Stammbaum oder man nennt es dann auch manchmal Geschlechtsregister. So heißt es dann auch hier. Das gehört natürlich zu den unbeliebtesten Abschnitten der Bibel. Ja, wer sich mit der Bibel auskennt, weiß, es gibt viele solche Stellen. Wer schon mal versucht hat, die Bibel von vorne durchzulesen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er bei einem dieser Geschlechtsregister irgendwann frustriert aufgehört hat. Das fällt uns nicht immer so leicht zu lesen. Und doch hat es einen Sinn. Und dieses hier hat einen Sinn, genau genommen mindestens zwei. Der erste liegt darin, ja, Harald hatte schon auch es angesprochen, dass Gott schon vor der Geburt von Jesus mehrfach Dinge angekündigt hat über den kommenden Retter der Welt. Und eins davon war, dass er an manchen Stellen gesagt hat, wer die Vorfahren sein werden. Und dementsprechend musste natürlich jemand, der von sich behauptet, ich bin jetzt dieser angekündigte Sohn Gottes, auch dann nachweisen können, ich habe diese Vorfahren. Denn sonst wäre Gottes Wort ja nicht erfüllt. Und gerade Matthäus, der speziell an Juden der damaligen Zeit schreibt, der sieht sich umso mehr verpflichtet, dieser Fragestellung nachzugehen. Hat er denn diese Vorfahren? Und das tut er durch diesen Stammbaum. Er führt es zurück bis auf, in dem ersten Vers heißt es genau, Geschlechtsregister Jesu Christi, der Sohn Davids und des Sohnes Abrahams. Denn auf die zwei kommt es am meisten an. Abraham und David. Danach wird es genau aufgedröselt. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen. Das dürft ihr, wenn ihr wollt, in einer ruhigen Minute gern selbst machen. Aber jetzt werden eben sehr viele Namen aufgezählt, die für den nicht gewohnten Bibelleser auch erstmal etwas seltsam klingen, aber so hieß man damals eben. Und am Ende fasst er es eben zusammen in Vers 17. So sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Und hierzu bedingt es die Vollständigkeit, dass Matthäus sich hier rausnimmt, diesem Stammbaum durch gewisse Auslassungen diese Struktur zu verleihen. Das stört uns, den damaligen Juden, weniger, also müssen auch wir damit leben. Denn trotz dieser Auslassungen kann es rückverfolgt werden. Ja? Gerade zum Beispiel zwischen Vers 6 und Vers 11, da kennen wir die Personen sehr gut, die da kommen müssten, weil das im Alten Testament sehr fein säuberlich aufgezählt ist. Und wenn wir das dann vergleichen, dann werden wir merken, oh, der lässt hier mal drei aus und hier mal einen aus. Aber das liegt in erster Linie eben daran, dass er auf diese 14 kommen möchte. Und in dem Wissen, wer es genau nachvollziehen möchte, der kann das auch tun. Ja, also der Stammbaum ist dennoch verlässlich, zuverlässig. Aber er macht das, um eben auch zu zeigen, und ja, damit treffen wir hier auf eine Vorliebe, ja, auch vom damaligen Judentum, gerade solchen Dingen auch so eine Struktur zu verleihen. Er will damit gewisse Höhepunkte und Tiefpunkte hervorheben. Ja? Er sagt, mit Abraham quasi begann alles, unter König David hatte das Volk seinen Höhepunkt. Dann, nach der nächsten 14er-Gruppe, mit der Wegführung nach Babylon, also der Zerstörung des ursprünglichen Landes Israel, seinen Tiefpunkt. Und er sagt, und nun ist der neue Höhepunkt. Ja? Nun geht es wieder nach oben. Nun ist der wahre König endlich gekommen, Jesus Christus. Das ist der eine Zweck, was er zeigen will. Jesus erfüllt, was Gott im Alten Testament vorhergesagt hat. Auch hier könnte man natürlich noch viel mehr aufzählen. Ja, Harald hat auch zum Beispiel die Jungfrauengeburt angesprochen, die dann im zweiten Teil noch kommt. Aber alles in allem kann gesagt werden, Jesus hat eben erfüllt, was Gott über den versprochenen Erretter vorhergesagt hat. Aber Matthäus, ja, hat mindestens noch einen zweiten Zweck mit diesem Stammbaum, und auf den kommt es mir jetzt auch ein bisschen mehr an. Nämlich macht er hier auch etwas, was eigentlich nicht üblich war in seiner Zeit und in der Art damals, solche Stammbäume zu verfassen. Nämlich bindet er 4 Frauen ein. Ja? Das hat man damals einfach nicht gemacht. Das mag auch den modernen Menschen vielleicht stören, aber das war eben so. Normalerweise nicht, und Matthäus bindet dennoch gerade 4 Personen ein. Und hier wird es ein wenig interessanter. Ja. Ich weiß nicht, ob hier irgendjemand Freude an Ahnenforschung hat. Ja, der wird dann auch mehr Freude an solchen Texten haben. Ich habe einen Onkel, der das sehr gerne macht. Der hat es geschafft, unsere Familie fast bis ins Mittelalter zurückzuverfolgen. Ja, und den Hof, den er noch heute hat, tatsächlich bis ins Mittelalter zurückzuverfolgen. Von der Verwandtschaft verliert sich die Spur vor dem 30-jährigen Krieg. Und ja, das kann ein ganz schönes Abenteuer werden. Am Anfang muss man nur zu Rathäusern gehen und irgendwann dann sogar Klosterarchive durchsuchen. Und ab einem gewissen Punkt hat er dann auch professionelle Hilfe gebraucht von einer Firma und hat dann doch das Ganze sehr weit zurückverfolgen können. Und ich habe deshalb auch eine Kopie von diesem Stammbaum. Ist ganz interessant, auch wenn jetzt nichts Bahnbrechendes dabei war. Es waren natürlich ein paar interessante Geschichten, aber jetzt nichts Bahnbrechendes. Jetzt stell dir vor, du machst sowas und findest dabei heraus, dass einer deiner entfernten Verwandten jemand war wie, sei es ein König oder vielleicht auch eine bekannte Person, wie, ja, dass dein Großvater ein Neffe dritten Grades von Martin Luther oder von Goethe oder sonst wem war. Das wäre doch etwas, das würde man wahrscheinlich irgendwann mal so beim Kaffee trinken gerne mal im Smalltalk weitergeben, oder? Ja, weil da fühlt man sich doch schon, als ob ein bisschen Ruhm davon auf einen mit abfällt. Wenn es hingegen andersrum passieren würde, dass ein nicht allzu lang voriger Verwandter von dir Ober-Ober-Oberkommandant der Schutzstaffel war im Dritten Reich, dann würdest du das wahrscheinlich nicht sagen. Nicht wahr? Weil dann ist eher die Befürchtung, dass davon Unehre und Schande mit auf dich abfällt. Und so, ob uns das gefällt oder nicht, irgendwie wird man doch mit der eigenen Familie identifiziert. Und umso interessanter ist es, um darauf zurückzukommen, auf diese 4 Frauen, ist es interessant, dass Matthäus genau diese Verwandten hier mit erwähnt, denn mit allen diesen 4 Frauen, die ja quasi unnötigerweise mit erwähnt werden, verbinden sich eigentlich überwiegend schlechte Dinge. Nichts Gutes. Die erste dieser Personen finden wir in Vers 3. Dort lesen wir, Juda zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar. Tamar, die erste Frau. Wer die Bibel kennt und im Bibellesen schon über 1. Mose gekommen ist, der, bei dem klingelt es vielleicht, und zwar ist das eine sehr unrühmliche Geschichte. Ich werde es jetzt nicht im Genauen schildern, aber also vielleicht relativ kurz gemacht, das war eigentlich die Frau vom Sohn von diesem Juda und dann ist der gestorben und dann war das damals eben so, dass eigentlich sie den nächsten Bruder hätte heiraten sollen und dann wollte er das nicht. Und dann hat sie sich am Ende als eine Prostituierte verkleidet und es geschafft, dass dieser Vater ihres verstorbenen Mannes sie schwängert. Das ist eine ganz irrsinnige Geschichte. Wenn ich das gefunden hätte in meinem Stammbaum, ich hätte dir das nicht erzählt. Das ist keine schöne und ja, ehrwürdige Geschichte. Ja. Dann geht's weiter. Die nächste Person, die wir treffen, ist in Vers 5. Dort lesen wir, Salmon zeugte den Boas mit der Rahab. Ja? Diesen Namen dürfte jeder kennen, der in irgendeiner Form eine Kinderbibel oder eine Kinderstunde durchlaufen hat. Und der weiß auch, dass diese Person normalerweise bekannt ist als die Hure Rahab. Die Person kommt zwar gut weg im biblischen Bericht, nichtsdestotrotz ist sie überliefert als die Hure Rahab. Als die Hure und dann auch noch aus dem Volk, das im Alten Testament natürlich auch am schlechtesten wegkommt, nämlich die Kanaaniter. Sie war eine Hure aus Jericho. Und auch das war damals definitiv der größere Makel, ja, eine unreine Abstammung. Dasselbe gilt dann für die nächste Person, für Ruth. Ja, wenn es dann heißt, Boas, also gleich im selben Vers, Boas zeugte den Obed mit der Ruth. Auch sie kommt eigentlich gut weg, aber auch eine Nicht-Israelitin. Und dann zuletzt wird noch am Ende von Vers 6 gesagt, der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah. Hier nennt er nicht mal den Namen, sondern erwähnt extra die Geschichte dazu. Ja, mit der Frau eines anderen. Mit der Frau von einem Mann, der eigentlich einer seiner besten Kämpfer war, ein sehr treuer Mann. Aber David hat diese Frau geschwängert und um es zu verheimlichen, hat er dafür gesorgt, dass dieser Mann im Krieg zu Tode kommt. Also eine ganz katastrophale Geschichte. Wenn man das im Alten Testament liest und sich da ein bisschen reindenkt, dann müssen es einem die Nackenhaare hochstellen. Schrecklich. Wirklich widerwärtige Geschichten, die hier mit angesprochen werden. Und scheinbar fand es Matthäus angemessen, das hier extra zu erwähnen, das hier extra hervorzuheben. Er hätte ja andere erwähnen können, wie eine Sarah oder eine Rebekka, aber nein, er nennt nur die vier. Und die Frage ist, warum? Ja? Warum gibt Gott zum einen erstmal dem Messias eine solche Abstammung und zweitens, warum reitet Matthäus auch noch extra darauf herum? Und ja, man könnte meinen, wie ich vorher gesagt habe, eigentlich würde man das doch verheimlichen, weil das ja eher Schande abwirft. Man würde ja eher die Personen nennen, die Ehre auf einen abwerfen. Aber das Ding ist, Jesus wurde nicht Mensch, um Ehre zu bekommen, weil er eine tolle Abstammung hat. Sondern nicht nur diese vier Frauen wären nicht würdig in die Familie des Sohnes Gottes mit aufgenommen zu werden, sondern alle diese Menschen, die hier aufgezählt werden. Sie stechen uns heraus, aber genauso ein Abraham, ein Jakob und all diese anderen Männer, ja, die wir vielleicht kennen oder nicht, sei es ein Hiskia oder ein Manasse oder ein Asser oder ein Achim, keiner hätte es verdient. Und damit zeigen diese vier Frauen, die Matthäus hier nennt, etwas Wunderbares. Nämlich, dass als Jesus Mensch wurde, als Gott Mensch wurde, hat er sich eben ganz bewusst zu sündigen und verdorbenen Menschen herabgelassen. Er hat sich ganz bewusst nah in Verbindung gebracht mit Menschen, die durch ihre Sünde sich unwürdig gemacht haben. Und ich fand das wunderbar. Ich fand das wirklich, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, das ging mir zu Herzen. Ja, und ob es dir zu Herzen geht, das wird zu einem großen Teil eben daran liegen, ob du dich in diese Gruppe mit einbinden würdest. Ja? Ob auch du sagen würdest, ich bin unwürdig. Ich bin unwürdig, mit dem Sohn Gottes in Kontakt zu treten, in Verbindung gebracht zu werden. Ich bin unwürdig für Gott. bin überzeugt, viele hier würden sagen, ja, ja, ich kenne das. Ja, auch, und ich denke speziell viele, die sich selbst als Christen bezeichnen würden. Ja. Vielleicht, wenn du mal wieder merkst, wie wenig Platz Gott eigentlich in deinem Denken hat, oder wenn du merkst, dass ein Lied oder eine Predigt, die dich eigentlich bewegen sollten, das eben nicht tun. Oder wie du zum x-ten Mal dieselbe Sünde begangen hast. Und immer mehr wächst das Gefühl, ich bin unwürdig. Ich schäme mich. Ich bin es nicht wert. Und dann soll ich auf einmal mit Gott reden oder sogar mit Erhörung rechnen. Denken, dass ich eine besondere Beziehung zu Gott habe. Ja, und die wunderbare Nachricht eben, die auch dadurch vermittelt wird, ist, ja, genau das kannst du haben, obwohl du so bist. Obwohl du ein Unwürdiger bist. Obwohl es eigentlich mehr als genug Grund für Gott gäbe, sich für dich zu schämen. Wer sich allerdings nicht in diese Gruppe einzählt, wer sagt, nee, also nichts für ungut, aber mit Mördern und Prostituierten und so weiter, nö, das habe ich geschafft zu vermeiden. Und auch wenn ich weiß, dass ich hier keine große Gruppe von Zuhältern und Mördern vor mir habe, weiß ich doch, dass jeder hier sich dennoch auch mit diesen Personen in eine Reihe vor Gott stellen muss und sagen muss, ich bin ebenso unwürdig, vor dir zu leben. Wer das aber nicht sagt, wer eben nicht bereit ist zu sagen, ich bin unwürdig, der hat das größere Problem. Der hat durchaus das größere Problem. Wer meint, mit erhobenem Kind vor Gott stehen zu können, der hat das Problem. Denn wir alle, ja, sind es nicht würdig, ja, hier mit Gott zu leben und auch nicht nach dem Tod in sein ewiges Reich zu gehen. Und an einer Stelle im Alten Testament beklagt Gott, schämen sollten sie sich, weil sie Gräuel verübt haben, aber sie wissen nicht mehr, was sich schämen heißt. Und das ist ein Problem, wenn wir verlernt haben, uns für unsere Sünde zu schämen. Denn dann werden wir nicht in der richtigen Herzenshaltung zu Gott kommen und werden letztlich überhaupt nicht zu Gott kommen. Wer es aber weiß, wer es erkannt hat, ich gehöre mit diesen in eine Gruppe. Ja. Ich habe es nicht verdient, mit Gott zu leben. Der bekommt durch Jesus den Zugang zu Gott. Ja. Und wie das geschieht, das wird nun im zweiten Teil etwas deutlicher. Na, ich hatte gesagt, zwei Teile, das Kapitel, das erste hatte ich jetzt mit euch betrachtet, dieses Geschlechtsregister, der Ursprung Jesu Christi nach seinem menschlichen Stammbaum. Und nun beginnt uns Matthäus das Ganze aus einer anderen Sichtweise zu schildern. Ja, er sagt nochmal, mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Ja, oder bei mir, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Und nun zählt er eben nicht wieder viele Namen auf, sondern er erzählt eine Geschichte. Denn wenn wir es genau nehmen, war der Stammbaum, den wir gerade betrachtet haben, nicht die Familie, in die Jesus hineingeboren ist, sondern in die er hinein adoptiert wurde. Ja, es ist der Stammbaum von seinem Adoptivvater Josef, den wir alle aus der anderen Weihnachtsgeschichte sehr gut kennen. In Lukas Evangelium wird ein anderer Stammbaum genannt, der die Erbfolge seiner tatsächlich leiblichen Mutter Maria ist. Aber hier soll eben deutlich werden, ja, Jesus identifizierte sich mit uns, er ließ sich zu uns herab, er integrierte sich in diese Familie und in diese Menschheit und doch hat er auch einen anderen Ursprung, der ihn gar nicht mit dieser Welt verbindet. Doch war er letzten Endes eine komplette Neuschöpfung in Maria. Und dazu erzählt er hier eben eine Geschichte, die auch vorher schon zur Sprache kam, die Jungfrauengeburt. Ich werde es jetzt wieder nicht ganz vorlesen, lasst mich euch Oder ich lese es doch vor, ja, Gottes Wort. Matthäus 1, Vers 18. Die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte, sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach: Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht: Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Ja, das ist die Geschichte, die er erzählt von der sogenannten Jungfrauengeburt. Maria wurde durch ein Wunder von Gott schwanger, ohne zuvor Verkehr gehabt zu haben, eben weil kein Vater mit inbegriffen war. Nun lesen wir hier aber auch davon, dass sie das Problem hatte, dass sie zu diesem Zeitpunkt schon verlobt war. Ja. Ich habe ein bisschen recherchiert, wir können davon, also nach altjüdischen Schriften galt damals das ideale Verlobungsalter, was schätzt ihr? 18, 20, nein, 12,5. Schrecklich, oder? War auch so. Ja. Darauf folgte dann immer noch ein Jahr. Und natürlich, das wurde so angestrebt, aber es gibt auch viele, die dann dennoch erst mit 15 oder 17 geheiratet haben. Aber das ist dann, mit 20, da war man dann schon völlig drüber damals. Als Mann, ja, war man eher vielleicht 16, vielleicht 18, also etwas älter. Also wir haben hier zwei sehr, sehr junge Menschen vor uns, die dennoch schon sehr große Herausforderungen zu bewältigen haben. Sie waren schon verlobt, die Verlobung galt als bindend, das war dann eigentlich quasi schon verheiratet, man musste das offiziell scheiden lassen, wenn das wieder gelöst wurde, aber es gab nach der Verlobung eben immer ein Jahr Bewährungszeit bis zur tatsächlichen Hochzeit, in der die zwei relativ wenig Kontakt hatten. Ja, und wenn in dieser Bewährungszeit die Frau auf einmal schwanger war, dann war das natürlich das Schlimmste, was passieren könnte. Und ja, scheinbar muss sie dann, als sie eben vom Heiligen Geist schwanger wurde, Josef eben danach gesucht haben, eine Möglichkeit zu haben, mit ihm zu sprechen und die auch gefunden haben und ihm dann diese Geschichte erzählt haben. Aber wenn ich mich da jetzt reinversetze, dass man mir diese Geschichte auftischen würde, dann würde ich das wahrscheinlich auch nicht glauben. Ich meine, hier ist meine Frau, die ist schwanger, die sollte nicht schwanger sein und jetzt wird irgendeine irrsinnige Geschichte erzählt, die das rechtfertigen soll. Für Josef war ein weiterer Besuch eines Engels nötig, dass er das geglaubt hat, und das hat er dann auch, und nahm dieses Kind und diese Frau an. Ja, bei Josef war ein Engel nötig. Zu uns kommt kein Engel. Ja, sollten wir es dann glauben? Und die Antwort ist ja. Und wir haben auch viel mehr Grund als Josef dafür, weil wir wissen, was für ein Leben aus dieser Geschichte wurde. Weil wir wissen, dass der Mensch, der aus dieser Schwangerschaft hervorging, es sehr wohl wert ist, diese Geschichte zu glauben. Weil dieser Mensch zum einen Zeit seines Lebens die Wundermacht Gottes gezeigt hat, weil er auch alle weiteren Prophezeiungen Gottes aus dem Alten Testament erfüllt hat, weil er die Welt verändert hat, wir können diese Geschichte glauben. Nun weiß ich, dass viele Menschen heutzutage prinzipiell ein sehr großes Problem damit haben, an Wunder oder allgemein an das Übernatürliche zu glauben. Damit glaubt man dann natürlich auch nicht an Gott, denn Gott ist natürlich in sich übernatürlich. Aber wer das glaubt, der glaubt, das habe ich ja nur am Rande vor kurzem in einem doch ansprechenden evangelistischen Buch gelesen, der glaubt eben letztlich, und damit hat die Person recht, an ein anderes Wunder. Wir glauben, dass Jesus ohne einen Vater im Leib einer Mutter entstanden ist. Du sagst, geht nicht. Ich sage, stimmt, natürlich geht es eigentlich nicht. Es war ja ein Wunder. Aber du sagst dann vielleicht, ich glaube dafür, dass die ganze Welt und alles, was ist, ohne, überhaupt nicht nur ohne einen Vater, sondern ohne irgendeine Ursache entstanden ist. Und jetzt lass uns fragen, was ist jetzt das unglaubwürdigere Wunder? Ja, ich weiß, mit dem zweiten, da würdest du in unserer Gesellschaft, sei es in der Verwandtschaft, an der Arbeit oder sonst wo, ja, das zu behaupten wäre ziemlich salonfähig. Ja? Da könnte man noch ziemlich klug damit wirken. Ich glaube, die Welt ist ohne jegliches Zutun von außen, ohne ein göttliches Wesen geschaffen worden. Mit dem anderen steht man heute eher relativ dumm da in den meisten Gesellschaften. Ich glaube, dass Jesus tatsächlich von einer Jungfrau geboren wurde. Aber ich möchte nur diesen Gedanken mitgeben, der ist mir dabei wichtig geworden. Nun stell dir vor, es passiert doch, dass du tatsächlich nach dem Tod vor Gott stehst. Und er fragt dich, warum hast du nicht an mich geglaubt? Was hast du geglaubt, wo all das herkommt? Und die einzige Antwort, die du zu liefern hast, ist Zufall. Glaub, dann würdest du dir ziemlich dumm vorkommen. Und Schlimmeres. Gerade in jener Schrift kam da noch ein Zitat, das ich gern weitergeben möchte. Christen glauben an die Jungfrauengeburt Jesu Christi. Atheisten glauben an die Jungfrauengeburt des Universums. Suchen sie sich ihr Wunder aus. Möchte ich so als Gedanke mitgeben. Also, als Christen glauben wir an die Jungfrauengeburt. Wir glauben es, weil wir wissen, dass Gott Wunder tun kann und weil wir das Leben Jesu kennen und weil wir wissen, dass wir ohne die Jungfrauengeburt verloren wären. Denn das Ganze ist natürlich auf der einen Seite ein weiteres Wunder, das zeigt, dass Jesus eine besondere Person war, aber eben nicht nur das, sondern es hat auch sehr große Bedeutung dafür, wer er denn wirklich ist. Denn wäre Jesus einfach nur ich hatte gerade betrachtet, wie der Herr sich zu uns herablässt. Aber wenn er gleichzeitig auch einer komplett von uns geworden wäre, dann hätte uns das ja gar nichts genützt. Von uns gibt es ja schon mehr als genug. Nein, aber weil er ohne menschlichen Vater kam, ja, war er quasi eine neue Schöpfung. Ein neuer Mensch. Und jeder von uns bekommt eben das sündige Wesen von Generation zu Generation vererbt. Jeder Mensch ist seit dem Sündenfall ein Sünder. Er hat den inneren, grundsätzlichen Trieb, nicht Gott zu ehren, sondern sich selbst zu lieben vor dem Nächsten. Frag dich selbst, ob das wahr ist. Ja, es ist wahr. Die Bibel verurteilt uns alle damit. Wir sind Sünder, wir sind es nicht wert, vor Gott zu bestehen. Vielleicht kommst du dir nicht so schlimm vor. Ja, da gab es dann auch jemand schon eine gute Illustration dafür gebraucht. Ich weiß nicht, ob du schon mal von außen in eine Sportumkleide gekommen bist, aber nicht nachdem du Sport gemacht hast, sondern die anderen, dann wird es dich wahrscheinlich rückwärts wieder raushauen, wie es da drin stinkt. Weil du von außen kommst und du nicht stinkst. Die da drin wird es nicht stören, die riechen das nicht. Und so ist es mit der Sünde. Je mehr man selbst damit befleckt ist, desto weniger merkt man es. Aber Gott ist komplett abgesondert von der Sünde. Und für ihn stinken unsere Sünden bis zum Himmel. Und er wird keinen mit diesem Gestank in sein ewiges Reich nehmen, sondern er wird, das sagt die Bibel ganz klar, deutlich, er wird jeden, der mit seinen Sünden einmal über die Schwelle des Todes tritt, dafür verurteilen und verwerfen für immer. Verdammen wäre das stärkere Wort. Aber es kam einer, der war eben sündlos. Und der war nicht nur ohne Sünde, er war nicht nur ein sinnloser Mensch, sondern er war eben Gott selbst. Ja. Er ist Gott mit uns, hatten wir gelesen. Vom Heiligen Geist gezeugt, von Gott selbst, Gott mit uns. In Jesus wurde Gott selbst Mensch und kam auf die Erde. Und das hatte eben diesen Zweck, von dem wir hier in Vers 21 lesen, um sein Volk und die ganze Welt zu retten von ihren Sünden. Ja. Und der Kreis schließt sich natürlich erst an Ostern, an Weihnachten beginnt die Geschichte. Und an Ostern erfahren wir dann davon, wie dieser sinnlose Sohn Gottes auf schreckliche Art hingerichtet wird, einen grauenhaften Tod stirbt. Und wir lesen dann in der Schrift, das war der Tod, den du verdient hättest, aber den hat er für dich erlitten. Er starb an deiner Stelle und Gott gibt dir das Angebot, wenn du daran glaubst, wenn du deine Sünde und Verwerflichkeit eingestehst und aber darauf dein Vertrauen setzt, aber Jesus hat mir die Schuld abgenommen, dann ist eben das wahr. Ja? Dann bist du in Gottes Augen reingewaschen und der ewige heilige Gott lässt sich dadurch zu dir herab, um mit einem Sünder wie dir hier zu leben und dich dann in seine ewige Herrlichkeit zu nehmen. In Jesus lässt sich Gott nicht nur zu dir herab, nein, durch Jesus will er dich zu sich heraufholen. In seine Ewigkeit. Auch hier, um nochmal das vorher genannte Lied zu zitieren, da hieß es nochmal in einer Strophe, ja, er ward arm und wir so reich, das mag ein Wechsel sein. Was käme deiner Gnade gleich, o teure Jesus mein? Das spricht eben davon. Das heißt auch weiterhin in der Schrift, er wurde arm, damit wir durch seine Armut reich würden. Er nahm unsere Schuld auf sich, damit wir dafür, er nahm auf sich, was wir verdient hätten, damit wir bekommen, was er verdient hätte, nämlich von Gott in Liebe angenommen zu werden. Und das verspricht er jedem, der daran eben glaubt. Das ist die Bedingung, die unumgehbar daran geheftet ist. Wer daran glaubt, bekommt dieses Geschenk. Ja. Wer nicht, bei dem ist es wie wenn an Weihnachten ein Geschenk per Post kommt und es an der Tür abgelehnt wird. Ja. Dann nimmt der Paketbote das und bringt es wieder zurück. Es geht in die Zentrale und es wird wieder an den Absender zurückgeschickt. Und genauso ist es, wenn wir in diesem Leben sagen, nein, das glaube ich nicht. Dann, wenn wir dann über die Schwelle des Todes treten, dann ist das Geschenk und damit die Rettung weg. Ja. Aber natürlich, die Warnung hat ihren Platz, ihren nötigen Platz, aber dabei möchte ich nicht bleiben. Ich möchte eben nochmal daran erinnern, das Wunderbare daran ist, es gibt eben dieses Angebot. Und es gibt diese Gnade Gottes, dass er sich herablässt zu uns Sündern. Er lässt uns nicht allein in unserer Schuld, in der Dunkelheit, sondern, und hier werden dann eben all die Weihnachtssymbole bemüht. Er hat in unserer Dunkelheit ein Licht angezündet. Er kam in unsere Welt. Er hat sich herabgelassen zu uns. Ja. Und wenn du eben deine Sünde erkennst und an Jesus glaubst, dann gibt dir das neu diesen Mut, wenn du immer wieder spürst, boah, ich bin so unwürdig, ich bin so ein schlechter Christ, so ein schlechter Mensch, dann zeigt dir das, aber genau zu Leuten wie dir ist Jesus gekommen. Er ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Und damit auch von dir und mir. Ich möchte zum Abschluss nochmal auf ein anderes Lied verweisen. Das hatten wir noch nicht gesungen. Es gehört zu meinen Lieblingsweihnachtsliedern. Und bei dem ist das Interessante, es gibt darin, es ist von Paul Gerhardt, es heißt, ich stehe an deiner Krippe hier. Und hier gibt es ein paar Strophen, die, wie meistens bei Paul Gerhardt, haben ja die Lieder, also nie weniger, also das hat jetzt nur 9 Strophen. Das ist für ihn sehr wenig. Und so gibt es immer Strophen, die nicht abgedruckt sind. Und ein paar von denen, die eben wir normalerweise nicht kennen, haben mich ja doch bewegt, gerade in Bezug auf das, wie der Herr sich eben gerade auch in der Weihnachtsgeschichte herablässt. Die erste Strophe geht wie folgt: Ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesus, du mein Leben. Ich komme, bring und schenke dir, was du mir hast gegeben. Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, Herz, Seele und Mut, nimm alles hin und lass dir's wohlgefallen. Hier spricht, wie in vielen Liedern, die tiefe Begeisterung, Bewunderung, Anbetung dieses Mannes für den Herrn Jesus heraus. Und dann heißt es in der sechsten Strophe: O dass doch so ein lieber Stern soll in der Krippe liegen, für edle Kinder großer Herren gebühren güldne Wiegen. Ach, Heu und Stroh sind viel zu schlecht, samt Seide Purpur wären recht, das Kindlein draufzulegen. Also er gibt hier in dieser Strophe seiner Entrüstung den Ausdruck: Oh, das hat er doch nicht verdient. In einer Krippe zu liegen, in einem Stall, das hat er nicht verdient, er hat Besseres verdient. Und das geht ja in die gleiche Richtung, was wir heute betrachtet haben, eben die Herablassung. Und dann sagt er aber, Strophe 8, du fragest nicht nach Lust der Welt, noch nach des Leibes Freuden. Du hast dich bei uns eingestellt, an unserer Stadt zu leiden. Suchst meiner Seele Herrlichkeit durch Elend und Armseligkeit. Das will ich dir nicht wehren. Also er drückt hier den Gedanken aus, ja, aber genau so hast du es dir eben rausgesucht. Du wolltest genau so kommen, du wolltest dich herablassen. Du wolltest nicht das weichste Bett, sondern das schlechteste, was man sich vorstellen kann für ein kleines Kind. Genau das wolltest du. Du wolltest dich herablassen und das soll auch in der Weihnachtsgeschichte an allen Ecken und Enden deutlich werden. Deshalb diese Geschichte mit dieser elenden Volkszählung, die eine hochschwangere Frau quer durch das Land treibt, eine Geburt in einem Stall beim Vieh, liegen im Futtertrog, nur Hirten kommen, um zu beglückwünschen. Er hat bewusst den letzten Platz eingenommen. Und zwar, wie es hier heißt, du hast dich bei uns eingestellt, an unserer Stadt zu leiden, suchst meiner Seele Herrlichkeit durch Elend und Armseligkeit. Er hat sich bewusst herabgelassen. Und dann eben in der letzten Strophe kommt nochmal diese Bewunderung des Herrn zum Ausdruck. Eins aber weiß ich, wirst du mir, mein Heiland, nicht versagen, dass ich dich möge für und für in meinem Herzen tragen. So lass mich doch dein Kripplein sein, komm, komm, und kehre bei mir ein mit allen deinen Freuden. Und das ist eben dieser Wunsch dieses Mannes. Ja, du hast dich zu uns herabgelassen und nun möchte aber ich dich aufnehmen. Sei mein Heiland. Lass mich dein Kripplein sein, das ist eben malerisch für werde mein Heiland. Und das möchte ich jedem ans Herz legen, dass wir doch auch lernen, uns für diese Selbsterniedrigung wirklich auch neu zu begeistern an Weihnachten, dass Gott sich so herabgelassen hat und ihn auch wirklich in unser Leben lassen. Amen.